Ich muss sagen, ich finde fast, dass die goldene Zeit des Anzugs gerade ist. Und zwar aus folgendem Grund.
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich bin Anne Burgner und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Das Prinzip von Talk mit K ist ganz einfach. Wir sprechen mit spannenden und interessanten Menschen aus Köln. Ein solcher ist heute zu Gast, das ist nämlich Joe Laschet und ich freue mich total, dass er da ist, denn Kleidung ist sein großes Thema. Er bezeichnet sich selbst als Enthusiast der klassischen Herrenmode und ich finde, da gibt es viel zu besprechen, darauf freue ich mich sehr. Ich will natürlich auch mit ihm reden über seine Teilnahme an der RTL-Show Die Verräter, finde ich total interessant. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen darüber reden, wie es eigentlich ist, als Sohn eines bekannten Politikers aufzuwachsen. Aber bevor es losgeht, muss ich nochmal sagen, herzlich willkommen, lieber Joe. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Eine Frage, die mich umtreibt, die sich bestimmt auch andere Leute fragen. Ich habe mich gefragt, wie viele Anzüge hast du eigentlich im Schrank?
Gar nicht so viele, wie man glaubt. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht 12 Anzüge, die ich vielleicht auch wirklich anziehe. So viele sind das gar nicht, weil ich mag es auch wirklich einen gewissen Minimalismus in meinem Kleiderschrank zu behalten. Mhm. Also bei mir fliegt nicht alles irgendwie rum und ich habe 1000 Schränke. Nee, ich habe eine große Kleiderstange, wo meine Anzüge drauf sind. Ich möchte die auch sehen und wirklich die da hängen, die ziehe ich auch an. Wo es bei mir ein bisschen ausartet, sind aber tatsächlich Schuhe.
Aha,
da bin ich ja auch ein großer Sammler von.
Okay, wie viel hast du da?
Oh Gott, das sind mittlerweile schon so an die 25 Paar Schuhe, schätze ich. Aber wirklich Lederschuhe. Jetzt keine, ich habe nur zwei Paar Sneaker.
Das wollte ich gerade fragen. Sind wahrscheinlich Lederschuhe, ne?
Das sind nur Lederschuhe. Also okay. Zwei Paar Sneaker, die gehören auch mittlerweile zur klassischen Herrengarderobe dazu oder in der Garderobe von einem Mann. Aber das meiste ist natürlich ein guter, rahmengenähter Lederschuh.
Oh ja, da wird gleich auch noch drüber zu sprechen sein. Ich habe mich gefragt, als Kind wird man ja eigentlich von den Eltern erstmal eingekleidet, logischerweise. Irgendwann entsteht das dann so, dass man selber, erst will man dann irgendwas nicht mehr anziehen und dann irgendwann, gerade in der Pubertät, ist das ja auch ein Riesenthema. Weißt du noch, kannst du dich noch an irgendwas erinnern aus deiner Kindheit oder Jugend, irgendein Kleidungsstück, das für dich eine Bedeutung hatte oder wo du das erste Mal gemerkt hast, das macht irgendwie was mit mir, wenn ich es anziehe, da fühle ich mich gut, das habe ich vielleicht ausgesucht. Gibt es da sowas?
Ja, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Es gab mit Sicherheit einen Pulli, den ich mal schön fand als Kind, aber da kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, Mode interessiert mich. Und zwar war das in der ersten Klasse in der Grundschule. Und ich habe da immer T-Shirts getragen, einfach ganz normal. Und da war einer, ein cooler, großer Junge aus der vierten Klasse und der hat ein T-Shirt getragen und ein Hemd darüber, aber das Hemd aufgeknöpft gehabt. Mhm. Und das fand ich so cool, dass ich, glaube ich, ein paar Tage später das gleiche Outfit anhatte.
Okay, weil das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen. Wann hast du gemerkt, dass Mode irgendwie ein Thema ist, das dich interessiert? Also offensichtlich ja schon sehr früh.
Auf jeden Fall, das hat mich schon sehr, sehr früh begeistert und tangiert. Das ging natürlich dann da irgendwie los ein bisschen. Dann, ich komme aus einer Familie mit vielen Juristen. Meine Onkel und Vater haben immer Anzug getragen. Und das fand ich irgendwie, diese zeitlose Mode, das hat mich irgendwie immer begeistert. Keine Ahnung warum, ich fand das immer cool. Mhm. Und ich war früher wahnsinnig gerne Indiana Jones geguckt, James Bond, Pierce Brosnan, das war so mein Harrison Ford bei Indiana Jones waren so meine ersten Man-Crushs gewesen. Und die haben auch immer Anzug getragen, Krawatte, das war immer, ja, das fand ich, das hat mich begeistert. Und weil bei uns in der Familie immer viele mit Hemd und Anzug rumgelaufen sind, habe ich früh schon die alten Hemden oder kaputte Hemden meines Onkels vererbt bekommen. Mhm. Die waren mir natürlich damals viel zu groß und dann hat meine Oma mir angeboten, mir das Nähen beizubringen auf einer Nähmaschine. Und dann habe ich angefangen, das war, ich glaube, im Alter von 13, 14 Jahren ungefähr, bei meiner Großmutter zu nähen, auf so einer alten Pfaffmaschine. Und da konnte ich dann Hemden kürzen, Hemden enger machen lassen. So, und dann ist so peu à peu die Leidenschaft dafür geboren.
Kannst du dich an deinen ersten Anzug noch erinnern? War das irgendwie Kommunionanzug oder?
Kommunionanzug hatte ich damals nicht. Ich habe das damalige Outfit von meinem Cousin bekommen. Das war aber so eine Anzughose, ein Janker, also ein ganz komischer Janker mit ja. Fliege auch. Also wenn ich die Kommunionkinder heute manchmal sehe, wie stylisch die rumlaufen, das habe ich nicht. So meinen ersten richtigen Anzugkauf kann ich mich erinnern, das war zum Abitur. Aber der sah auch nicht gut aus. Also das war auch eher so ein Sack. Aber ich glaube, für die Verhältnisse damals, ich habe 2,8 Abi gemacht, war das noch okay.
gibt es denn, du hast es gerade schon gesagt, so ein bisschen Pierce Brosnan oder Harrison Ford, aber gibt es so modische Vorbilder oder vielleicht auch eine Ära, wo du sagst, das ist irgendwie Mode, die mir total gut gefällt?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich meine, der Anzug, der wurde immer getragen. Mhm. Du hast natürlich Golden Twenties, das war aber schon sehr, sehr klassisch, was heute mittlerweile eher als Vintage-Mode durchgeht. Und ja, in den 60er Jahren war der Anzug schon sehr verspießt eigentlich und war eine richtige Generation. Also ich muss sagen, ich finde fast, dass die goldene Zeit des Anzugs gerade ist.
Ah ja. Mhm.
Und zwar aus folgendem Grund. Der Anzug wurde die letzten 100 Jahre eigentlich immer nur auch als Dresscode getragen, als Pflicht im Büro, als es ist anständig, wenn du einen Anzug anhast. Alle Dresscodes, selbst in den konservativsten Anwaltskanzleien oder in DAX-Konzernen, gibt es keine Pflicht mehr zum Anzug. Du musst keinen Anzug, geschweige denn eine Krawatte tragen. Und das heißt, die Leute, die heute noch wirklich Anzug tragen, gerne Krawatte tragen, machen das aus voller Überzeugung und richtig gut, finde ich auch. Von daher, ich finde, dass der Anzug, Krawatte, der klassische Stil eine absolute Renaissance gerade wieder hat. Klar, man sieht ihn natürlich viel, viel seltener auf der Straße, aber er wird wieder von denen getragen, die wirklich Bock darauf haben. Und von daher finde ich es gerade eine großartige Zeit dafür.
Jetzt war das, du hast es gesagt, das war irgendwie ein Interesse, du hast gemerkt, das macht dir Spaß, auch mit dem Nähen und so. Der Schritt zu sagen, ich mache das beruflich, ist natürlich ein großer und du hast ja dann auch erstmal nach dem Abi, was man halt so macht, mal angefangen ordentlich zu studieren, das wird deinen Eltern ja wahrscheinlich auch gut gefallen haben, aber wie hat sich das entwickelt, also wann hast du gemerkt, das ist vielleicht doch was, was für mich irgendwie größer sein könnte als nur so ein Hobby nebenbei?
Das habe ich erst relativ spät gemerkt. Also ich habe 2008 Abi gemacht und eigentlich, ich wollte damals schon irgendwas mit klassischer Herrenmode machen. Aber 2008 konntest du das vergessen. Es gab noch kein Social Media, keine Smartphones wirklich. Das war gerade das Jahr der Finanzkrise. Da war der Anzug, Krawatte auch eher synonym für böse kapitalistische Banker. Mhm. Und es war die Zeit von Google, Facebook kam langsam. Da war der Anzug schon ziemlich abgeschrieben, beziehungsweise das war so ein bisschen das Ende von dem Ganzen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ja, was Modedesign, bist eigentlich kein Designer, dich interessiert wirklich nur dieser klassische Stil. Da gab es aber nicht, was ich beruflich hätte machen können. Schneiderlehre war damals auch kaum denkbar eigentlich und dann habe ich das, was alle meiner Familie erstmal gemacht haben, Jura studieren. Was meine Mutter nicht so toll fand, mein Vater gesagt, ja, ist was Anständiges, mach das mal. Und dann habe ich damit begonnen und das aber auch eher halbherzig gemacht und 2015 bin ich dann halt wirklich zum ersten Mal in meinem Leben in Berührung gekommen mit einer Welt, wo die klassische Herrenmode noch lebt und zwar bei Social Media. Ich habe mir die App Instagram runtergeladen und dann wirklich da gemerkt, auch in Deutschland, überall auf der Welt sind Leute, die haben die gleiche Leidenschaft wie ich. Und dann habe ich einfach wirklich mal angefangen, selber Bilder von mir zu machen, im Anzug, mit der Krawatte, von meinen Manschettenknöpfen. Und dann war ich angefixt. So, und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Die Followerzahlen sind gestiegen. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Anfrage bekommen von einer Krawattenfirma aus Dänemark, ob ich nicht mal deren Krawatten tragen möchte auf einem meiner Bilder. Und da habe ich natürlich total gejubelt, ich war total happy, wow, jetzt bin ich auch ein Influencer, ich bekomme hier ein Produkt und kann das präsentieren. Allerdings, die Krawatten, die waren so hässlich von denen, ich habe den Job trotzdem angenommen und ich habe dann nur ein Bild mit der Krawatte gemacht, weil die anderen, die gingen wirklich nicht. Aber so war das Influencer-Business für mich geboren und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, ich kann das sogar ein bisschen zum Job machen.
Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du gesagt hast, okay, das ist es, ich lasse das mit dem Studium, ich setze auf die Karte? Und wie war das auch so vielleicht bei deinen Eltern? Ich mutmaße mal, vielleicht waren die erstmal nicht so begeistert.
Also ich konnte 2017 schon relativ schnell danach davon auch leben, auch gut. Also habe das dann auch während dem Studium gemacht, mich damit finanziert. Und aber ich war dann schon so weit im Jurastudium, ich war das erste Examen auch mal geschrieben, da bin ich aber durchgefallen und dann wollte ich es eigentlich nochmal schreiben, aber dann lief der schon so erfolgreich, der Instagram-Accounts, und ich habe dann auch eine Anfrage für ein Buchprojekt bekommen, und dann habe ich gesagt, ey, was mache ich eigentlich noch in diesem Studium? Ich möchte nicht Jurist werden, ich möchte nicht als Anwalt arbeiten, ich möchte was mit klassischer Herrenmode machen. Und ich meine, das war 2019 oder 2020, wo ich dann gesagt habe, ich mache mich jetzt 100% selbstständig mit dieser Sache. Und habe natürlich dann erstmal auch richtig Schiss gehabt, zu meinen Eltern das zu sagen, weil die mich ja jahrelang unterstützt haben. Aber, und das hat mich auch echt Überwindung gekostet, zu denen dann zu gehen und sagen, hey, ich habe es jetzt so lange gemacht, es tut mir leid, ich möchte was anderes machen. Und die Reaktion war aber sehr überraschend, war eigentlich, ja, endlich, Jung, endlich.
Die haben es wahrscheinlich schon länger gewusst als du.
Ja, aber manchmal musst du die Entscheidung selber treffen und den Schritt dann auch gehen, und die haben das direkt unterstützt, und da war wirklich, ja, gar kein böses Blut.
Ab wann, ich meine, das ist ja das eine, sich dafür zu interessieren, das andere ist sozusagen anderen Leuten zu sagen, was man denn anziehen kann oder nicht, was gut aussieht, ne, was funktioniert. Das ist ja schon nochmal ein Schritt. Also wann war denn der Moment für dich da, wo du das Selbstbewusstsein hattest zu sagen, okay, ich sehe mich jetzt in der Lage, anderen irgendwie Styling-Tipps zu geben?
Diese Styling-Tipps, das kam ja erst später. Ich meine, früher war ja Instagram eine reine Bildplattform, also wo du einfach nur Bilder von, ja, ästhetischen Gebäuden, von Outfits, was weiß ich, alles hochgeladen hast. Und diese Styling-Tipps, die kamen dann erst später. Und das Selbstbewusstsein dafür kommt natürlich, wenn du mehr, also wenn du mehr Follower bekommst, wenn Leute dir sagen, boah, ich finde cool, was du machst, ja, du hast recht. Und ja, das baut man sich so ein bisschen auf, learning by doing. Und ich habe mich auch selber jetzt sehr, sehr viele Jahre nur mit diesem Thema beschäftigt, war auf Modemessen, bin durch Europa gereist, war bei großen Marken, und ja, du lernst selber viel, und dieses Wissen vermittle ich natürlich mittlerweile auch gerne halt über meine Social-Media-Kanäle.
Was macht denn ein gutes Outfit aus für dich? Also ist es das, dass man sich jetzt irgendwie an bestimmte Regeln hält? Ist es, dass man merkt, das passt zu der Person, die trägt das authentisch? Klar, du sagst klassische Herrenmode, da gibt es natürlich irgendwie gewisse Regeln und Spielregeln, aber wenn du jetzt mal sagen solltest, wann siehst du jemanden an und denkst, der ist gut angezogen?
Das mache ich völlig unabhängig vom Style, den die Person hat, weil du musst erstmal deinen Style, deinen persönlichen Geschmack finden. Völlig egal, ob du jetzt, so wie ich es sehr gern klassisch, traditionell mag, ob du Hipster bist, ob du Rockfan bist, was weiß ich, du musst deinen persönlichen Style erstmal finden, definieren, und dann musst du dementsprechend Klamotten und Kleidung aussuchen. Also von daher, das hat wenig meistens mit der Kleidung selber zu tun, sondern dass du wirklich mit Überzeugung trägst und die auch dann zu dir passt. Ich habe aber letztens einen Typen gesehen, der sah richtig cool aus. Das war Safe, so ein wahrscheinlich Metallica Heavy Metal Fan. Und der hat lange Haare angehabt, hatte lange Haare, Tattoos getragen, und der hatte so einen schwarzen Anzug an mit so schwarzen Stiefeln, schwarzen Hemd, so einem Schnallengürtel, so einer Silberkette. Das sah einfach mega cool aus. Klassischer Stil, aber halt für sich interpretiert. Und das finde ich wichtig.
Und was würdest du jemandem raten, der sagt, ich ehrlich gesagt, ich trage nie Anzüge, außer wenn ich wirklich unbedingt muss, aber ich würde es jetzt doch gerne mal ausprobieren. Was wäre dein Tipp für jemanden, der damit eigentlich noch so gar keine Berührungspunkte hat? Was soll der sich zulegen?
Erstmal tu's, weil ich finde, das ist eine der schönsten Sachen. Also in einem guten, schönen Anzug rumzulaufen, finde ich, einmal ist das komfortabelste Kleidungsstück, was es gibt. Und das macht auch was mit dir. Und da würde ich jedem Mann empfehlen, starte mit einem dunkelblauen Anzug. Der trägt dich wirklich weit. Du kannst den zu jedem Anlass anziehen. Er passt zu jeder Person. Und das kombiniert mit einem weißen Hemd und ja, vielleicht dunkelbraunen Lederschuhen oder schwarzen Lederschuhen. Ein super Look, der unaufgeregt ist, aber jedem steht.
Da muss ich jetzt eine Frage rausholen, die ich eigentlich später stellen wollte, aber das passt so wunderbar. Ich habe mir das natürlich angeguckt, was du da so auf deinem Insta-Profil rätst. Und unter anderem geht es auch darum, dass du sagst, das Entenfuß-Outfit geht überhaupt nicht, was ich schon relativ streng finde. Aber erklär doch mal, was das überhaupt ist und warum es dann doch ja relativ klare Regeln gibt, was man eben kombinieren kann und was nicht.
Ja, das Entenfuß-Outfit, das ich mir selber überlegt, und zwar
ich mochte den Begriff gerne.
Ich sehe das so, so viel bei den Männern heutzutage, dass die irgendwie auf diese hellbraunen, cognacfarbenen Schuhe stehen.
Mhm.
Ich verstehe es bis heute nicht. Ich sehe das, glaube ich, auch fast meistens nur in Deutschland.
Mhm.
Keine Ahnung, was die Leute reitet, diese Schuhe anzuziehen. Also diesen Schuh kannst du eigentlich wirklich nur auf einen hellen, sandfarbenen Anzug anziehen. Und die deutschen Männer kombinieren das wild mit dunklen Anzügen und Jeans und was weiß ich alles. Und da musste ich mich mal ein bisschen austoben und sagen, Leute, zieht an, was ihr wollt, ne? Also wirklich, Mode ist frei, ganz wichtig, aber es gibt auch bestimmte Regeln, wo es halt einfach seit Jahrzehnten nicht gut aussieht. Und das ist eine Kombination, die seit Jahrzehnten nicht gut aussieht. Und das wollte ich da nochmal ein bisschen unterstreichen. Und empfehle da jedem Mann, bitte nimm einen dunkelbraunen Schuh oder einen schwarzen Schuh, aber nicht diese hellen braunen Schuhe.
Also einen schwarzen Schuh zum dunkelblauen Anzug, das ist okay.
Ja, fantastisch.
Okay, ganz interessant. Groß. Weil ich jetzt so, also natürlich kann man schwarz und dunkelblau, aber in der Damenmode, ja, wobei geht eigentlich auch alles. Fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig, als mir das aufgefallen ist. Lass uns doch mal über so ein paar Do's und Don'ts noch sprechen. Sag dir mal drei Sachen, die mich, wenn ich, also jetzt mal auch unabhängig vielleicht vom klassischen Anzug, die ich bei Männern ganz furchtbar finde, du sagst, ob das übertrieben ist oder nicht. Und danach musst du mal deine schlimmsten Modesünden nennen. Punkt 1, Thema Barfußschuhe. Finde ich also ganz grauenvoll. Geht das in irgendeiner Form?
Nein. Also warum? Also wofür wurden die produziert? Also das...
Angeblich läuft man darin so bequem, aber ich finde es
ja, sorry, kauf dir einen richtigen Schuh, da läufst du auch bequem drin. Also immer sieht das affig aus, also wenn du nicht gerade irgendwie voll der Naturbursche bist, haben diese Dinger an den Füßen nicht zu suchen.
Gut, sind wir uns schon mal einig. Dann finde ich persönlich auch ganz schlimm kurzärmelige Männer-Oberhemden, also so Typ Busfahrer. Geht das in irgendeiner Form? Also ich finde immer ein gekrempeltes Hemd sieht doch tausendmal besser aus als so ein komisches.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich weiß auch genau, welche Hemden du meinst. Diese karierten, etwas zu großen Kurzarmhemden, wo dann der weiße, recht schmale Männerarm rausguckt. Geht nicht, es sei denn, du machst Gartenarbeit, aber lass das Ding zu Hause. Es geht mittlerweile aber heutzutage, dass du auch ein Kurzarmhemd trägst. Das hat Daniel Craig sehr gut gemacht in einem James-Bond-Film. Ich weiß gar nicht, welcher es ist. Ich glaube, Casino Royale. Als Mann kannst du Kurzarmhemd tragen, wenn du dafür den Oberkörper hast. Wenn die Arme das auch gut ausfüllen mit dem Bizeps, dann kann das gut aussehen. Das ist so ein bisschen fast wie so ein Poloshirt.
Mhm.
Aber grundsätzlich diese etwas zu weiten Kurzarmhemden, diese Busfahrerhemden, Finger weglasset.
Und so Thema bunte Krawatten, bunte Hemden oder Innenkragen. Und ich meine jetzt nicht Unifarben, sondern irgendwie so wild gemustert. Finde ich meistens sieht auch irgendwie immer blöd aus.
Meinst du Krawatten oder? Oder meinst du bei Hemden?
Ich finde sowohl bei Hemden, wenn die so im Kragen zum Beispiel ich finde auch, also gut, Motivkrawatten muss man glaube ich nicht drüber reden. Also ich finde jetzt, wenn da so ein Dagobert Duck oder so auf der Krawatte ist, kann ich die Leute nicht mehr so richtig ernst nehmen. Aber auch da, wenn es zu krass gemustert wird, finde ich, denke ich mal, die 80er wollen ihre Mode zurück, aber vielleicht siehst du das auch anders.
Nee, sehe ich so wie du. Also bei einer Krawatte kann man sich austoben und wenn du es modemäßig richtig drauf hast, kannst du sogar eine Krawatte mit Donald Duck drauf tragen, aber das musst du können, du musst es gut kombinieren können. Also das ist schon Champions League, dass du das gut machst. Deswegen empfehle ich das erstmal gar keinem. Und ja, also das ist auch wieder so ein deutsches Männerphänomen. Wenn sich Männer, habe ich das ganz oft das Gefühl auch gesehen, sich Kleidung kaufen möchten, wollen sie immer irgendeinen Schnickschnack haben. Am besten noch beim weißen Hemd abgesetzte Knöpfe oder im Innenkragen vom Hemd ein Paisley-Muster oder hier noch da eine bunte Naht. Das sieht alles mit Verlaub scheiße aus. Das geht nicht. Weniger ist wirklich mehr bei einem Outfit. Du kannst hier und da mit einem Einstecktuch, mit einer Krawatte, kannst du coole Statements setzen. Sei da bunt, tob dich da aus. Aber bei den Basics, bitte bleib bei uniformen Sachen. Selbst ich habe auch ein paar tolle, auffällige Anzüge mit Glencheck-Muster, mit Streifen. Aber selbst ich habe Schwierigkeiten, die gut zu kombinieren. Das ist sehr, sehr schwer. Wenn du aber ein relativ unaufgeregtes Outfit trägst, das bringt dich sehr, sehr weit.
Was sind denn deine drei schlimmsten Modesünden bei Herrenmode?
Also eins habe ich gerade erwähnt, wenn du ein weißes, hellblaues Hemd hast, dann lass es bitte weiß oder hellblau und dann fang nicht an mit irgendwelchen Mustern im Kragen oder mit irgendwelchen abgesetzten bunten Knöpfen, bist kein Schneemann oder Clown, von daher wirklich lass das Hemd wie es ist, Unifarben, das sieht so toll aus und du musst da nichts mehr dran machen, das ist eine Modesünde bei mir. Über die andere hatten wir auch eben gesprochen, cognacfarbene Schuhe auf dem dunklen Anzug. Und sag mal, eine dritte Modesünde ist noch, dritte Modesünde würde ich sagen, ist, wenn du dich in einen Anzug reinzwängen musst und du willst ihn gar nicht tragen, weil dann siehst du auch nicht gut aus. Deswegen empfehle ich jedem Mann, wenn du in den Anzug holst, achte wirklich, dass er bequem sitzt, dass er gut geschnitten ist und trag ihn dann auch gerne. Wenn du ihn nicht gerne trägst, ist das das Schlimmste für einen Mann, in einem wirklich eingezwängten Polyestersack zu sitzen, das tut's nicht. Von daher, entscheide dich für einen Anzug und sieh nicht zu sehr als Pflicht an.
Und wie stehst du so zum Thema, was ja groß geworden ist, jetzt schon länger, aber hat sich auch komplett durchgesetzt, aber Sneaker zu Anzügen? Also man sieht ja eigentlich gerade auch im Fernsehen super oft dunkelblauer Anzug, weiße Sneaker zum Beispiel.
Kann man machen, musst du aber auch wieder sehr gut machen und dann muss das Outfit maximal minimalistisch sein. Also das würde ich nur tragen, weißer Sneaker ohne irgendein Label drauf, auf einen dunkelblauen Anzug und ein weißes Hemd oder hellblaues Hemd, okay. Alles andere würde ich nicht empfehlen und erst recht nicht mit Krawatte, Sneaker geht gar nicht. Und ich sehe das sehr viel im deutschen Fernsehen, auch bei Moderatoren, da die sind mir manchmal ein bisschen zu liberal mit dem Sneaker tragen. Also ja, Dresscodes sind aufgehoben, ihr müsst keine Krawatte mehr tragen, aber ich habe das Gefühl, dass viele das hier so als Einladung sehen. Ich ziehe mir jetzt wirklich nur noch dann das, also mir ist völlig egal, was ich jetzt anziehe. Sneaker, irgendeine Hose mit Gummiband und vielleicht noch ein Hemd drüber und oder keine Ahnung, Bomberjacke. Also es ist eine Gratwanderung mit dem Sneaker auf Anzug.
Und Stichwort Krawatte, weil du es gerade aufgebracht hast, mein Eindruck ist, die ist ein bisschen vom Aussterben bedroht, weil wie du es gesagt hast, früher auch in beruflichen Kontexten, ich weiß auch, mein Vater erinnere ich mich, der ging immer mit Krawatte, wenn er Anzug trug, sieht man ja heute fast gar nicht mehr oder selten auf jeden Fall.
Ja, man sieht es kaum noch. Also die Leute, die noch wirklich Krawatte tragen, machen das aus voller Überzeugung, aus Leidenschaft. Und so, ich bin so einer. Also auch wenn ich hier in eine Kneipe gehe oder Freunde treffe, Geburtstag, ich habe immer Krawatte an.
Naja.
Trage ich super gerne. Aber ja, man sieht es so gut wie gar nicht mehr im Stadtbild, finde ich schade. Aber das hat auch wieder Raum gelassen, die Krawatte wieder aus Überzeugung, aus Leidenschaft zu tragen. Weil eine Krawatte sieht einfach toll aus und das ist auch ein Stück Handwerkskunst, wenn du eine tolle Seidenkrawatte hast, die mit Hand zusammengenäht wurde. Das ist einfach ein wunderschönes Accessoire. Viele denken immer, es ist so ein Statussymbol. Nein, es ist ein wunderschönes, buntes Accessoire, was dein Outfit aufwertet. Von daher, ich glaube nicht, dass sie stirbt. Ich finde, die hat wieder einen großen Puls, aber hat noch einen weiten Weg, um wieder wahrscheinlich im Stadtbild öfter gesehen zu werden.
Du hast das ja eben zu Recht gesagt, was so klassische Dresscodes angeht, vielleicht bei manchen größeren Feierlichkeiten, dann wird das nochmal gesagt, aber ich glaube, so wie das früher war, dass eben sehr klar war zu bestimmten Ereignissen, ich weiß früher, als ich als Kind, wenn wir in die Kirche gingen, meine Mutter hat, wir durften da keine Turnschuhe tragen, so, also das war ja sogar ungeschrieben, aber ich glaube, es war früher schon tatsächlich doch, gab es noch klarere Regeln. Jetzt kann man ja auf der einen Seite sagen, das ist ja super, weil eben soll es ja jeder anziehen, wie er möchte. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, geht da auch irgendwie was verloren? Weil natürlich zum Beispiel jetzt bei feierlichen Anlässen oder so finde ich, dass ja schon Kleidung auch was aussagt darüber, ich nehme jetzt zum Beispiel dieses Event hier irgendwie ernst und habe mich dementsprechend auch angezogen.
Auf jeden Fall. Also die Aufhebung der Dresscodes im beruflichen Alltag ist erstmal, glaube ich, was Gutes. Ne? Also dieses ewige Reinzwängen in einen Anzug, das tut erstmal dem Anzug nicht gut und das tut auch den Leuten nicht gut. Und deswegen so eine Auflockerung ist gut, das war richtig. Was ich aber mittlerweile auch beobachte und was ich, ja, wo ich dich vollkommen bestätigen kann, wenn du ein Event hast, sei es eine Hochzeit, eine Taufe, egal was es ist, dann kleide dich dementsprechend. Du wirst aus einem Grund auch eingeladen mit einem Dresscode. Bitte komm so und so. Wenn du dann aber noch sagst, nein, meine liberale Freiheit, was Kleidung angeht, die nehme ich jetzt auch mit zu deinem Event. Ich ziehe an, was ich will. Nein, das ist unhöflich. Das macht man nicht.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo. Oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Gibt's in Deutschland, also du hast ein paar Mal schon gesagt, ich sehe das bei deutschen Männern, aber gibt's jetzt irgendwie einen deutschen Prominenten, egal ob jetzt Politik, Showgeschäft, Sport, was auch immer, gibt's irgendjemand, wo du sagst, der ist eigentlich immer gut angezogen?
Gibt's einige. Also so richtig, richtig gut gibt's nur wenige. Möchte aber da ausschließlich Till Brönner nennen, der Trompeter, ist ein unfassbar gut angezogener Mann. Und ansonsten aus dem Sport gibt es auch einige, auch Bastian Schweinsteiger zieht sich eigentlich immer relativ gut an. In der Politik finde ich der Boris Rhein, der zieht sich sehr gut an. Also da gibt es schon ein paar Leute, aber so richtig Classic Menswear top, müsste ich gerade nochmal nachdenken. Vielleicht fällt mir nachher nochmal einer ein.
Holt sich dein Vater manchmal Styling-Tipps bei dir?
Das tut er auf jeden Fall auch. Also mittlerweile macht er sehr viel alleine, weil ich ihm auch, glaube ich, mittlerweile schon einiges beigebracht habe. Und aber nee, der weiß eigentlich ganz gut, wie man sich anzieht. Aber trotzdem, wenn es nochmal an den Kauf von neuen Anzügen, Schuhen geht, dann bin ich, glaube ich, seine erste Ansprechstelle. Und ich erinnere mich auch noch damals im Wahlkampf 2021, bevor den Kanzlerduellen, da hat er mir immer so 5 Minuten, bevor es losgeht, eine WhatsApp geschickt mit so 3, 4 Krawatten, welche soll ich anziehen? Dann habe ich dann gesagt, Nummer 2, hat er die angezogen und von daher habe ich ihn da auch beraten.
Also hat er die du ausgewählt hast, hat er dann tatsächlich auch genommen?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Sonst, dann lag es schon mal nicht am Style auf jeden Fall.
Nee.
So, jetzt lass uns mal einmal sprechen über die Verräter, RTL-Show, in der du mitmachst. Für alle, die es nicht kennen, mich, also den anderen ja auch, erinnert das total an Werwolf, also dieses klassische Spiel, das man vielleicht auf irgendwelchen Jugendfreizeiten oder so gespielt hat. Aber vielleicht, wenn du mal einmal kurz für die Leute, die die Show noch nicht gesehen haben, erklären solltest, worum es da geht, vielleicht mal in ein paar Sätzen.
Ja, wie du gesagt hast, es ist das Spiel Werwolf und die neue Show auf RTL, Die Verräter, läuft so ab, es sind 16 Prominente in einem Schloss. Und am Anfang, bei der ersten Folge, wird man entweder loyaler oder Verräter. Und die Aufgabe der Loyalen ist es, die Verräter ausfindig zu machen in der ganzen Show. Und die Aufgabe der Verräter ist es, möglichst unauffällig hier und da die Verräter aus dem Spiel zu bringen, zu verbannen. Und ja, es ist ein Spiel mit großem Unterhaltungswert. Es ist spannend, es ist strategisch, es ist psychologisch, es ist manchmal auch sehr hart, weil man wird belogen, man muss lügen, man muss Allianzen schmieden und ja, also im Endeffekt geht es darum, sich gegenseitig zu dezimieren und die übrig bleiben, haben gewonnen.
Das ist ja nicht die erste Staffel, das heißt, man konnte sich das auch angucken, ein bisschen auch vielleicht darauf einstellen, was dich da erwartet, aber wenn du jetzt nach der Show mal darüber nachdenkst, hast du das richtig eingeschätzt vorher? Vielleicht auch der Druck, der da entsteht? Weil das ist tatsächlich interessant, wenn man das anguckt, dass man ja weiß, das ist ja eigentlich nur ein Spiel. Aber ich finde, man merkt doch eigentlich allen an, dass sie da wirklich unter einem ganz gehörigen Druck stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die beiden Staffeln vorher auch geguckt, auch sehr gerne. Und man weiß so grob, worauf man sich einlässt, Aber wenn man einmal dort ist, ist das ein ganz, ganz anderer Umgang. Also du musst dir vorstellen, du bist damit mit 15 anderen Leuten und das Spiel beginnt und es geht um Misstrauen, ne? Und andere Leute belügen, rauszukriegen, also, und das macht was mit einem, ne? Also wenn du, ich habe das auch manchmal da erlebt, dass ich dann von einem einen Schlossraum in einen anderen Raum gehen wollte und da waren dann vier erwachsene Männer, die mal deutlich älter waren als ich und haben über mich geredet hinter meinem Rücken, ne? Und was sie nicht so toll finden, was ich mache. So, wenn du das hörst, denkst du dich erstmal, oh Gott, ja, ich verlasse mal den Raum wieder. Das ist so gefühlt so ein bisschen, das ist kein Mobbing, das ist ein Spiel, aber es ist schon eine besondere Situation und ganz wichtig in dem Spiel ist es auch, sich immer wieder bewusst zu machen, hey, das ist ein Spiel. Und das kann aber hier und da mal ganz schnell vergessen werden und wurde es, glaube ich, von manchen Spielern auch. Und dann kann es natürlich auch sehr emotional werden.
Bist du gut in sowas? Also dich zu verstellen, unter Umständen zu lügen, vielleicht zu versuchen, Menschen in irgendeiner Form zu beeinflussen. Was hast du da noch was Neues über dich gelernt?
Nee, darin bin ich nicht gut. Also ich wollte auch von Anfang an loyaler sein, weil ich bin, glaube ich, nicht so abgebrüht, dass ich da wirklich Leute um den Finger wickel und denen Mist erzähle und belüge. So kleine Notlügen des Alltags kriege ich, glaube ich, noch hin. Aber wenn du das in so einer Drucksituation machst und Leute gegeneinander ausspielen musst, das hätte ich nicht geschafft, glaube ich. Und die Verräter, die machen das extremst gut. Und ich habe früher auch oft meinen Freunden im Urlaub mal Werwolf gespielt, das private Pendant dazu. Mhm. Und immer wenn ich Werwolf war, meine Freunde haben es direkt gemerkt. Ich bin immer direkt rausgeflogen und von daher, das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, zu sagen, nein, ich möchte kein Verräter sein.
Ich glaube, man kann das ja sagen, weil die ersten Folgen sind gelaufen. Also das, was ich jetzt erzähle, das konnte man schon sehen. Ich fand das auch total interessant, dass der Timon Krause, der ja Mentalist ist, wo man sich natürlich auch irgendwie gefragt hat, kann der das? Und der hat ja tatsächlich 3 von 4 hat er dann, also er ist ja auch relativ, der ist ja auch gestorben als erster, aber hat er tatsächlich offensichtlich anhand der Körpersprache erkannt. Und ich fand das aber interessant, weil bei den anderen war das oft so, ja, du bist jetzt total zurückhaltend, du sagst gar nichts, also musst du es sein, oder aber du sagst total viel. Also man weiß ja wahrscheinlich auch gar nicht richtig, du warst jetzt nicht in der Situation, aber eben, was mache ich, ne? Sage ich lieber gar nichts, sage ich lieber, wobei bei dir war es auch so, dass dann jemand sagt, ah, ich glaube, der Joe, der ist es vielleicht, weil der hält sich eher so ein bisschen zurück. Also hast du dann überlegt währenddessen, muss ich jetzt irgendwie mehr nach vorne gehen oder muss ich mich ein bisschen zurückhalten, wie mache ich das? Das ist ja gar nicht so einfach, da für sich so seinen Weg zu finden.
Ja, das ist Tanz auf Messerschneide. Also ich habe die Situation auch mal erlebt, dass zwei gesagt haben, ja, ich glaube, du könntest es sein, weil du verhältst dich so und so. Mhm. So, was machst du dann? Du kannst dich ganz offensiv verteidigen, was ist sehr verdächtig. Oder du kannst rot werden und nicht so viel sagen, das ist auch sehr verdächtig. Also von daher, wenn du da einmal beschuldigt wirst, ist das ein ganz komisches Gefühl. Und du wirst schon automatisch rot, weil du weißt einmal, da sind zig Kameras auf mich gesetzt. Die Leute achten ganz genau darauf, was ich jetzt sage. Ja, also von daher, das ist schon eine Ausnahmesituation, die nicht angenehm ist, wenn man beschuldigt wird.
Ist es denn was, also war jetzt, zumindest meinst du, das so die erste größere Fernsehshow, in der du warst? Was hat das... Welche Erfahrungen hast du jetzt mal unabhängig sozusagen von der Show gemacht, sondern eben die Frage, vor Kameras zu agieren in so einer Sendung? Ist das was, wo du gemerkt hast, ach, das macht mir Spaß, das liegt mir? Oder hast du gedacht, ja, das war jetzt ein netter Ausflug, aber ich kümmere mich lieber wieder um die Mode in Zukunft?
Nee, das liegt mir und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sag mal, beruflich bin ich ja auch immer ständig vor der Kamera. Sei es meine Handykamera, meine Kamera in meinem Studio zu Hause. Ich habe aber auch schon viele Beiträge gehabt, auch auf anderen Sendern und war jetzt letzten Jahres im Kölner Treff mal in der Talkrunde, war meine erste Talkrunde und also mit Kameras an sich habe ich kein Problem, das mache ich auch gerne, aber halt so ein TV-Show-Format mitzumachen, war nochmal eine ganz neue Erfahrung, aber ich habe gemerkt, das macht mir Spaß und mal gucken, was in der Zukunft noch so kommt.
Also du könntest dir da auf jeden Fall noch was vorstellen in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du denn eigentlich, also es ist jetzt im Fernsehen und natürlich auch bei Insta und so, ich meine, das ist so eine Welt, du musst da irgendwie eigentlich immer präsent sein. Also du musst immer, gerade natürlich auch bei Instagram, du musst immer neuen Content liefern, den Leute dann auch natürlich bewerten, dich beurteilen, damit auch vielleicht dir auch mal schreiben, was erzählst du da für einen Quatsch, ich weiß es nicht. Wie gehst du damit um? Also du kannst ja jetzt, ist glaube ich ja schwer zu sagen, ich mache jetzt einfach mal 4 Wochen gar nichts, so, weil es ist jetzt halt dein Job, du machst das nicht mehr nebenher. Du musst ja irgendwie auch was liefern. Ist das manchmal auch Druck?
Ja, total. Also ich mache das jetzt seit 2015 angefangen, ja fast seit 10 Jahren jetzt ungefähr. Und die letzten Jahre, da ging das immer gut eigentlich. Klar, da war immer ein bisschen Druck, du musstest immer was online hochladen und zwar mehrere Male die Woche, im besten Fall jeden Tag. Und ich habe mir schon einmal im Jahr auch so eine Auszeit von einer Woche genommen. Und das hat alles immer gut funktioniert. Ich habe jetzt aber gerade aktuell so ein bisschen, ist die Luft so ein bisschen raus, habe ich gemerkt. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen auch nicht viel gepostet, weil das ist irgendwie, das war so, es ist ein ständiger Druck. Du siehst ja auch die ganze Zeit, was deine Kollegen, andere Influencer machen aus deinem gleichen Bereich. Und wenn du dann mal wieder eine ganze Woche Content gemacht hast, Videos, Bilder, lädst sie hoch. Und bei jedem Mal, wenn du hochlädst, siehst du, dass es 4 Leute nochmal besser gemacht haben als du. Also du wirst ja auch ständig damit konfrontiert, dass du noch, ja, dass andere Leute es besser machen als du. Das ist auf Dauer schon anstrengend. Deswegen habe ich jetzt die letzten 3 Wochen wenig gemacht, mal ein bisschen überlegt, was möchte ich in Zukunft besser machen, wie kann ich das besser für mich auch einteilen, weil obwohl ich das leidenschaftlich gern mache, Instagram, Social Media, meinen Content teilen, ist es auf Dauer anstrengend. Und da möchte ich jetzt in Zukunft ein bisschen besseres Rezept für mich auch finden. Also mehr Pausen mal einlegen und ein bisschen abgespeckter auch posten. Also nicht immer diesen Druck, jeden Tag musst du wieder online gehen, jeden Tag Nachrichten beantworten, jeden Tag kommentieren. Hassnachrichten kommt natürlich auch noch dazu, das hast du auch dabei. Von daher mal so ein bisschen ein balanciertes Level jetzt zu finden.
Ist das auch für dich ein Thema, dass ja gerade bei Insta, ich meine, da ist halt, also vermeintlich sind ja alles immer perfekt. Die sind immer alle perfekt angezogen, die stehen immer alle an wunderbaren Orten. Also das ganze Leben ist eigentlich wunderbar. Und man weiß natürlich, dass das mit Leuten, die sich diesen Content reinziehen, dass das was macht. Also dass eben da natürlich das Gefühl entsteht, naja, mein eigenes Leben ist aber eigentlich nicht so toll wie jetzt vielleicht das von Joe Laschet oder von irgendwem anders. Denkst du darüber nach, über solche Sachen? Also ob man jetzt vielleicht auch irgendwelche Schönheitsideale befeuert, die für manche Leute nicht zu erreichen sind, was sozusagen deine Follower mit dem dann machen, was du da postest?
Also ich präsentiere da schon eigentlich sehr authentisch das, was ich auch in meinem normalen Leben mache. Und ich will ja Männern auch was mit an die Hand geben. Ich finde, sich gut anzuziehen, elegant anzuziehen, das macht mir so viel Freude, es gibt mir so viel im Leben, auf eine ganz komische, oberflächliche Art und Weise, aber es tut's. Und das versuche ich halt auch den anderen Leuten da draußen zu vermitteln. Du kannst das annehmen oder sagen, Gott, das interessiert mich gar nicht. Aber von daher, ich vermittle da, glaube ich, kein nicht erreichbares Schönheitsideal, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du mit einer gewissen Stiltherapie durch Kleidung so viel schaffen kannst und auch für dich selber, auch für deinen Mut, für deine Laune. Von daher, nö, also ich glaube, dass das, ich hoffe, dass ich den Leuten eher einen Mehrwert dadurch gebe und nicht ein komisches Bild zeichne von, ja.
Aber hast du das Gefühl, dass so Schönheitsideale oder auch irgendwie, wie man auszusehen hat, dass das bei Männern auch ein größeres Thema wird, als es schon mal war? Vielleicht eben auch durch Social Media oder, du machst das jetzt auch schon 10 Jahre.
Auf jeden Fall. Also es gibt immer wieder Auf und Ups und es gibt ja immer wieder Ups und Downs. Und von daher, ich glaube, es ist deutlich einfacher. Wir haben die Zeit gehabt der ganzen Fitness-Influencer und so weiter. Und wenn da viele Männer posten, wie toll ihr Sixpack ist und wie muskulös sie sind. Das ist aber nicht für jeden zu erreichen, auch nicht mit großer Disziplin. Da musst du dein ganzes Leben hin widmen. Und das kann, glaube ich, viel auch mal mit jungen Leuten machen. Oder auch wenn du vielleicht nicht einen Top-Body hast, weißt du, so ein Sixpack ist quasi nicht erreichbar. Ich habe es auch mal probiert. Also ich finde fast nicht möglich, ohne dass ich jetzt nur noch Salat und Lachs esse. Dafür trinke ich aber auch Kölsch zu gerne. Von daher wird das nicht passieren. Mit Mode ist das was anderes, ne? Mode kannst du kaufen, du kannst dich, kannst dir Inspiration aus dem Netz ziehen, von Bildern, von Influencern, von Bloggern, und da kann jeder seinen Teil rauspicken. Von daher finde ich das eigentlich eine schöne Art von Inspiration, die keinen Druck.
Ich finde ja das erstaunlich an Anzügen, dass sie eigentlich fast jedem, also wenn sie gut sitzen, finde ich eigentlich fast jedem Typ, also auch unabhängig jetzt vom Körperbau oder so, eigentlich fast jedem Mann irgendwie stehen. Also tendenziell finde ich, sehen die meisten immer, wenn der Anzug gut sitzt, besser aus. Also und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt dick oder dünn oder groß oder klein sind. Das ist eigentlich auch erstaunlich.
100%, also 100%, das kann ich wirklich bestätigen. Man muss natürlich den passenden Anzug für die Person finden, und da bin ich jetzt gerade auch beruflich nochmal unterwegs. Ich habe mich als Stylist selbstständig gemacht, also ich helfe Leuten auch, den richtigen Stil zu finden. Ich mache Personal Shopping mit manchen Leuten und sowieso in meinem ganzen Freundeskreis, Bekanntenkreis, da helfe ich auch bei den Hochzeitsanzügen und so weiter, und manche sehen sich dann auch zum ersten Mal in so einem gut geschnittenen Anzug, die dann sagen, die vom Spiegel stehen und sagen, oh wow, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass man so cool damit aussehen kann. Die meisten haben noch so ein altes, verstaubtes Büroanzug.
Ja, ja, so der von der Sparkasse.
Genau,
ne?
Richtig. Mhm. Dass man eher so als Pflicht anzieht mit der roten Krawatte. Nee, ein Anzug finde ich. Die Leute, die heute gerne Anzug tragen, wirklich leidenschaftlich gerne, das sind für mich die neuen Punks, weil die trauen sich was. Und
ja, interessant, ja.
Ich finde, das steht jedem Mann gut.
Sag mal, weil du eben sagst, es gibt auch Hass, also auch da muss man irgendwie mit umgehen. Jetzt frage ich mich, also wenn man sich deine Inhalte anguckt, du redest da halt über Mode und sagst, zieh doch die Schuhe zu dem Anzug an, da kann man ja sagen, das finde ich alles doof oder albern, aber eigentlich ist es ja egal. Also was stört denn dann Leute an dir? Also wenn du sagst, da gibt's auch irgendwie böse Zuschriften.
Ja, also einmal gibt's immer Leute da draußen, die es besser wissen. Ne? Ja. Also das ist, ich meine, das hast du auch während Corona gehabt, da gab es auf einmal 80 Millionen Corona-Experten. Mhm. Wenn die Nationalelf spielt bei der EM oder WM, da gibt's auf einmal 80 Millionen Fußball-Experten, und das hast du bei der Mode auch, wenn du da was präsentierst, gibt's wieder Leute, die wissen es besser als du. Von daher hast du da immer so ein paar Querschießer, das ist aber nicht schlimm. Was so Hasskommentare angeht, ich glaube, da kommt dann auch viel dadurch, dass mein Vater in der Politik ist, ich dann vielleicht eine gute Anlaufstelle mal bin, ne? Wo man einfach mal was schreiben kann. Und ja, aber das muss ich sagen, das hat mittlerweile sehr, sehr nachgelassen.
Mhm. Weil du das gerade gesagt hast mit deinem Vater, das war natürlich gerade auch, glaube ich, am Anfang war das ja immer das Thema, das ist der Sohn von. Hast du das eher als Chance begriffen, weil natürlich irgendwie der Name bekannt ist und du vielleicht ein bisschen leichter hattest, oder war das eher eine Bürde, eben weil du nicht als erstmal als Joe Laschet, sondern immer erstmal als Sohn von Armin Laschet betrachtet wurdest?
Ich habe das immer als Chance gesehen. So. Also ein Name ist, das macht einfach an Personen spannender, ne? Also ob du jetzt von einem Sportler, von einer Moderatorin, von einem Politiker Sohn, Tochter bist, die den gleichen Namen trägt, ist für viele erstmal, ach, interessant, gucke ich mal, was macht die Person, und von daher habe ich es als Chance begriffen. Und wenn dann Leute gesagt haben, früher immer, das ist der Sohn von, habe ich das jetzt nicht irgendwie als Belastung empfunden, weil ich bin auch sehr, sehr stolz auf meinen Vater, das, was er macht, und identifiziere mich auch gerne mit ihm. Mittlerweile glaube ich aber, dass ich es geschafft habe, mich ganz gut davon zu emanzipieren, ich mache das mittlerweile so lange schon alleine, was komplett anderes, und mittlerweile höre ich immer seltener, das ist der Sohn von, sondern wirklich, ach, das ist der Modeexperte Joe Laschet, und von daher, das gehört dazu, also von daher.
Aber wie war das so für dich, auch als du aufgewachsen bist? Ich meine, man kann sagen, dein Vater, das hat sich ja eher so kontinuierlich entwickelt, also der hat lange Politik gemacht, aber dass es dann immer einen Schritt weiter ging, natürlich dann irgendwann NRW-Ministerpräsident bis dann eben zum Kanzlerkandidaten. Das war natürlich eine Entwicklung über viele Jahre, aber wie war das für dich, vielleicht auch in deiner Jugend oder dann eben auch später, zu merken, mein Vater rückt da immer mehr sozusagen ins Scheinwerferlicht, und natürlich wollen ja dann immer auch alle wissen, wer ist denn so die Familie, die da noch dazugehört?
Das war für mich immer Normalität und Alltag. Mhm. Also ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, 94, 95 ist mein Vater zum ersten Mal für den Bundestag angetreten, hat dann auch gewonnen. Und da habe ich schon als kleiner Junge in meiner Heimatstadt Aachen Bilder von meinem Vater gesehen, an großen Leinwänden, an der Straße, und das hat sich bis heute so durchgezogen, egal was er gemacht hat, ob er jetzt Landesminister war, Ministerpräsident, EU-Abgeordneter, also Kanzlerkandidat, alles, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und von daher war das gar nichts Besonderes mehr so richtig für mich und mein Umfeld, meinen Freunden war das auch nie Thema. Also da war es völlig egal, wer ich war. Da war ich entweder der Jojo oder der Joe. Von daher, das ist ein Teil von der Familie. Wenn man einen Politiker als Vater oder Mutter in der Familie hat, ist das so.
Aber hättest du dir jetzt mal ganz unabhängig wirklich davon zu sagen, was deinen Vater angeht, hättest du dir jetzt für dich persönlich, wenn du es dir hättest ausruhen können, hättest du dir gewünscht, dass dein Vater damals Kanzler geworden wäre? Oder sagst du, es ist mir eigentlich so lieber, weil das natürlich nochmal wieder eine völlig andere Geschichte ist?
Also ich hätte es mir für ihn trotzdem nach wie vor gewünscht, weil ich glaube, da hat er auch lange darauf hingearbeitet. Ich glaube, er wäre ein großartiger Kanzler geworden. Er macht Politik wirklich aus Idealismus heraus. Klar, Karrieredenken ist immer ein bisschen mit dabei, aber er macht das aus vollster Überzeugung. Und da sieht man ja, dass er auch nach einer Niederlage wieder aufsteht, weitermacht, wieder im Bundestag ist, sich viel engagiert. Und von daher habe ich mir ganz klar das für ihn zu dem Zeitpunkt auch gewünscht. Trotzdem, man hat den Wahlkampf 21 auch ein bisschen unterschätzt. Der war brutal, der war heftig. Und gerade, es gab ja auch lange nicht groß Kinder von Kanzlern. Merkel hatte keine Kinder gehabt, Scholz auch nicht. So, und dann war die erste Familie wieder da, wo der Kanzlerkandidat Kinder hatte. Ich war in der Öffentlichkeit. Da war es natürlich erstmal ein gefundenes Fressen für viele, ne? Und das war schon heftig, aber war auch eine gute Lehrstunde, sage ich mal so. Also ich bin jetzt nicht komplett verängstigt rausgegangen, sondern eher gestärkt. Und von daher fand ich, so wie das alles gelaufen ist, klar, der Wahlkampf hätte besser laufen können, keine Frage, aber dass er den Weg beschritten hat, war absolut richtig.
Aber wie ist das? Also man fragt sich das ja immer so, jetzt für Familie dann zum Beispiel so eine Situation wie dieses Foto, was dann kursierte nach der A-Flut, dein Vater lacht, warum auch immer, aber man weiß natürlich, wie das dann medial, was damit passiert. Was macht es dann so mit einer Familie, wenn du merkst, natürlich, da stehen auf einmal so viele Dinge auch jetzt außerhalb wirklich der reinen Politik im Fokus und du kennst den ganz anders und du weißt irgendwie ganz viele andere Dinge, die aber dann da gar keine Rolle spielen. Also so diese private Person und das Öffentliche. Ist das nicht total schwer?
Ja, das war schon brutal, kann man sagen. Du wachst halt jeden Morgen auf in einem Wahlkampfsjahr und hoffst, dass heute gute Presse ist. Und wenn du dann halt so ein Bild siehst, man ganz klar weiß, mein Vater war die ganze Zeit da, der ist da wirklich vor Ort 3 Wochen gewesen, hat den Leuten zugehört, hat geholfen und dann bist du da von der Kamera weit entfernt und dann lächelst du mal kurz und das wird aufgefangen. Ja, aber das killt einen halt im Wahlkampf. Das ist schon der sehr brutale und unangenehme Teil der Politik. Aber das war nie anders und das ist, glaube ich, leider so. Wenn da Bilder können ganz, ganz viel machen und wird auch selten dann von Leuten hinterfragt. Also die haben ja gedacht, Gott, der lacht da, weil er sich amüsiert. Nein, wenn du ein bisschen nachdenkst, weißt du ganz genau, dass es nicht so ist. Nur ich hoffe in Zukunft, dass sich Leute von solchen Sachen nicht mehr in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen lassen. Das finde ich gefährlich.
Hast du deinen Vater eigentlich vor der RTL-Show nach Tipps gefragt? Ich meine, in der Politik muss man ja auch Allianzen schmieden, sich mit Leuten auseinandersetzen, die man vielleicht schwierig findet oder auch nicht. Habt ihr darüber gesprochen? Hat er gesagt, mach's doch vielleicht so und so?
Nein, gar nicht. Also wenn ich sowas mache, halte ich mal natürlich kurz Rücksprache mit ihm. Hör mal, das ist ein Format, glaubst, ich kann da mitmachen. Und er hat aber direkt gesagt, ja, nee, sieht cool aus, mach das doch. Aber Tipps habe ich mir nicht geholt und jetzt, wenn ich auf das Spiel zurückblicke, Strategien auswählen, überlegen, wie man wo agiert, vergiss es, das bringt ja gar nichts. Du bist in einem Haifischbecken, du musst von jetzt auf gleich agieren und brauchst keine Taktik in dir entwickeln, das geht nicht.
Wärst du denn ein guter Politiker?
Das ist eine gute Frage, also ich bin politisch sehr interessiert, beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit dem Thema. Ich kann gut mit Menschen, ich rede auch gern von Menschen. Aber das Geschäftsfeld an sich ist oft gnadenlos, kann brutal sein und dafür liebe ich auch die klassische Herrenmode zu sehr, als dass ich sagen könnte, ich wechsle in die Politik. Von daher fühle ich mich da sehr wohl, wo ich gerade bin.
Und wenn du so in die Zukunft blickst, also ich gerade bei Instagram ist ja immer so die Frage, dass man verbindet das schon, da gibt es natürlich auch viele ältere Menschen, aber man verbindet das natürlich schon oft so mit eher jüngeren, ja auch einer jüngeren Zielgruppe. Wenn du jetzt überlegst, in, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, hast du einen Plan, wie es sozusagen für dich dann beruflich weitergehen soll? Du hast jetzt auf die Karte gesetzt, also gibt es da irgendwie so eine Zukunftsvision, die du dir irgendwie zurechtgelegt hast oder sagst du, ich guck mal, wie sich die Dinge entwickeln?
Na, damit habe ich jetzt schon begonnen, ehrlich gesagt. Also klar, Social Media, Instagram werde ich immer machen. Das macht mir Spaß, da ist eine gute Plattform, um zu teilen, um die Mode zu teilen und das, was ich mache. Aber ich habe mich jetzt schon vor einiger Zeit auch mal ein bisschen weiter umgeschaut. Ich habe ein Buch über das ganze Thema geschrieben, über klassische Herrenmode, Gentleman Bold, ein großer Style Guide. Das habe ich leidenschaftlich gern gemacht und in dem Hinblick halte ich mittlerweile auch Lesungen, Vorträge über das Thema. Ich halte Vorträge über Social Media, über das ganze Business und habe mich jetzt auch noch als Stylist, Stilberater selbstständig gemacht. Von daher, ich versuche schon, neue Standbeine aufzubauen, weil Social Media, da darfst du dich nicht komplett drauf verlassen. Das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, weil du hast nicht unter Kontrolle, ob du nächsten Monat mal gebucht wirst. Und ich habe viele Kollegen, die das gleich machen wie ich, mit tollen Reichweiten, denen ist das Business letztes Jahr komplett zusammengebrochen, weil die keine Anfragen mehr bekommen. Von daher, orientiere dich auch nach links und rechts. Du kannst nicht auf Dauer sagen, ich bleibe Influencer und verdiene mein Geld nur über Instagram. Das kann gefährlich sein. Wirklich, orientiere dich jetzt schon weiter und das tue ich auch.
Aber du würdest sagen, der Gesprächsstoff über all diese Themen wird dir so schnell nicht ausgehen. Man könnte ja auch sagen, jetzt ist doch eigentlich alles gesagt zum Thema Herrenmode.
Das stimmt, ne? Also, aber es gibt da immer Themen und auch die klassische Herrenmode bewegt sich auch, hat auch ihre Trends und es gibt ja auch tagesaktuelle Themen, sei es, dass du die Met Gala besprichst, wie die Leute sich da gekleidet haben oder wie ist die neue Bundesregierung anzugmäßig gut aufgestellt oder keine Ahnung, es gibt ja immer wieder neue Themen, also ich glaube nicht, dass mir da irgendwie, dass ich irgendwann da sitze und sage, oh Gott, jetzt ist alles gesagt. Das glaube ich nicht.
Sehr gut. So, letzte Frage. Du bist ja in Aachen aufgewachsen, hast in Bonn studiert, lebst aber jetzt in Köln. Jetzt muss man sagen, wenn es jetzt um Schönheit geht, ist Köln vielleicht nicht ganz vorne. Für jemand, der sich ja offensichtlich auch für Ästhetik und so interessiert, hast du da manchmal Probleme mit Köln oder sagst du, das hat, ich fokussiere mich, wenn es um Schönheit geht, auf die Herrenmode und dann kann ich auch gut in Köln leben?
Ja, also ich Köln ist, das haben glaube ich schon 1000 Leute genauso gesagt, ist ein Lebensgefühl und das stimmt auch einfach. Also ich fühle mich so wohl in Köln, bin so gerne in Köln, mag die Kölner, die Mentalität und das überwiegt so sehr, dass ich über manche komischen Plattenbauten oder komischen Häuser darüber hinweg gucken kann. Also Köln ist zum Beispiel eine Stadt, würde ich jetzt keinem empfehlen, wenn er für einen Tagesausflug nach Köln zu gehen. Du kannst dir den Dom mal kurz angucken, aber Köln erlebst du, wenn du hier lebst. Und von daher, ja, ästhetisch könnte noch einiges besser laufen, darüber müssen wir nicht reden. Aber trotzdem fühle ich mich hier super wohl und bin gern in Köln. Und ich laufe auch hier durch die Kölner Straßen im Anzug und Krawatte rum. Und das Schöne ist, du wirst auch nicht blöd angeguckt. Also man darf so sein, wie man ist hier. Also ich glaube, das ist in anderen Städten ganz, ganz anders.
Ja, das stimmt. Und das ist ja irgendwie auch das, was Köln dann lebenswert macht, finde ich. Joe, ich danke dir sehr für den Besuch. Ich will nochmal sagen, man kann die Verräter wirklich sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Gibt es entweder bei RTL Plus oder immer dienstags um 20.15 Uhr. Kann man sehen, wie du dich so schlägst beim Manipulieren, Lügen und gucken, was so geht. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, mir auch.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und wenn Sie mir Feedback geben wollen oder mir vielleicht Talk-Gäste vorschlagen möchten, tun Sie das gerne an anne.burgmehr@ksta-medien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
mit K.